Ich wollte Ihnen an dieser Stelle auch noch verraten, ich bin ja Anästhesist. Und als solcher denke ich viel über Beatmung nach. Schließlich ist das eine Sache, die wir jeden Tag tun, im OP auf der Intensivstation. Und gleichzeitig ist die Beatmung aber auch ein Paradebeispiel für eine Therapie, die wir vielfach durchführen, die in den meisten Fällen sogar alternativlos ist, die aber dennoch Hunderttausende von Patienten einem Risiko aussetzen kann. Denn es gibt Situationen, die Sie alle wahrscheinlich schon erlebt haben, da kann die Beatmung ein ganz entscheidender Trigger sein, der im Verlauf später daran beteiligt ist, dass der Patient entweder langfristig eine Behinderung hat, dauerhaft abhängig von der Beatmung ist oder sogar ein Faktor ist, der zum Versterben des Patienten beiträgt. Und wenn ich sage, dass das Hunderttausende betrifft, dann meine ich die knappe halbe Million Patienten, die in Deutschland jedes Jahr auf Intensivstationen beatmet werden. Oder denke ich an die Menschen, die nach Langzeitbeatmung von einer Sterblichkeit, von Krankenhaussterblichkeit von 30% betroffen sind oder einer 60-prozentigen Einjahressterblichkeit. Dann gibt es auf der anderen Seite auch wieder Zahlen aus Deutschland, 16 Millionen Operationen. Ein großer Teil davon natürlich in Narkose mit Beatmung. Und Sie sehen hier, dass die Rate an postoperativen Komplikationen ganz entscheidend davon abhängt, ob diese Patienten nach einem, wie man sagt, protektiven oder eben nach einem nicht protektiven Algorithmus beatmet werden. Und das gibt mir schon zu denken. Zwischen Piep und Plateau war der Titel. Und das ist auch das, was man verstehen muss, um zu verstehen, wie so eine Beatmung funktioniert. Ich mache es noch mal ganz einfach. Also typischerweise ist eine Beatmung ein Wechsel zwischen einem unteren Druckniveau, am Ende der Expiration Piep genannt, der positive endexpiratorische Druck, und am Ende der Inspiration ein oberes Druckniveau, Plateaudruck genannt. Und dazwischen liegt dieser Delta P. Und der Delta P ist dafür verantwortlich, dass das Atemzugvolumen, das Tidalvolumen in die Lunge einströmt. Der kann jetzt hoch sein oder niedrig sein. Er liegt zwischen Plateau und Piep. Und ein hoher Delta P, das haben wir auch heute schon gehört, ist nicht günstig. Damit Sie mal ein Bild bekommen für alle die, die keine Ärzte sind, wie so etwas aussieht, kann man das hier an dem kleinen Video nachvollziehen. Das ist zugegeben eine Hundelunge. Die wird jetzt mit einem Piep von 0 und einem Plateaudruck von 35, also einem hohen Delta P, beatmet. Und wie schädigend das für die Lunge ist, sehen wir hier. Denn am Ende der Inspiration deutliche Überblähung, vor allem in den apikalen Lungenanteilen. Und am Ende der Expiration deutliche Atelektase, das sind diese dunkelroten Bereiche. Mit der nächsten Inspiration gehen die Atelektasen wieder weg. Also immer Atelektase, rekrutieren Atelektase. Ziemlich ungünstig auf Dauer. Erhöht man jetzt den Piep auf 15 cm Wassersäule, sinkt dadurch der Delta P auf 20. Aber Sie konnten sicherlich schon erkennen, dass an dieser Stelle die Beatmung wesentlich homogener aussieht. Das ist jetzt noch mit Piep 0 und einem Spitzendruck von 35. Und wenn wir jetzt die Beatmungseinstellung ändern und den Piep erhöhen, dann sehen Sie jetzt, wie es aussieht, wenn der Delta P 20 ist, also ein geringerer Delta P. Beatmung ist insgesamt homogener, weniger Atelektase und weniger Überblähung. Und wenn ich sage, dass der Driving Pressure jetzt verantwortlich ist für das Tidalvolumen, dann hängt das natürlich ab von der Compliance, also der Volumendehnbarkeit der Lunge und des respiratorischen Systems. Also ein gegebener Driving Pressure wird in einer Lunge mit einer hohen Compliance zu einem höheren Tidalvolumen führen als in einer Lunge mit dem niedrigen Compliance. Und das ist insofern relevant, als Herr Amato vor einigen Jahren nach Analyse von über 3000 Patientendatensätzen zeigen konnte, dass das relative Risiko im Krankenhaus zu versterben exponentiell ansteigt, wenn der Driving Pressure einen Wert von 14 bis 15 cm Wassersäule übersteigt. Also dem Bereich, wo das Tidalvolumen im Median so um die 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht liegt. 2015. So richtig neu ist das aber eigentlich nicht, denn das Konzept, Beatmungseinstellungen so vorzunehmen, dass das Tidalvolumen niedrig ist, das ist fast 20 Jahre alt, seit Publikation des ARMA Trials, des ADS Network Trials. Viele von ihm haben diese Abbildung schon etliche Male gesehen. Also die Strategie eines niedrigen Tidalvolumens beschert den Patienten mit einem schweren akuten Lungenversagen einen deutlichen Vorteil, was die Überlebensraten angeht, beziehungsweise die Sterblichkeit ist signifikant geringer. So, und an der Stelle ist es dann aber doch erschütternd, dass in einer großen europäischen Multicenter-Studie, der LungSafe-Studie, Herr Bellani zeigen konnte, dass wir Probleme haben mit Low Tidal. Diese Abbildung auf der linken Seite zeigt, dass etwa 60% der Patienten ein Tidalvolumen von 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht bekommen, unabhängig davon, ob sie ein schweres, mildes oder moderates ADS haben. Wenn Sie genau hinschauen, sind diejenigen, die mit 6 Milliliter pro Kilogramm beatmet werden, unter 20%. Ganz geschweige, also geschweige denn, dass das adäquate PEEP-Niveaus entsprechend der ADS-Netzwerktabelle verwendet worden wären. Bei einer FiO2 von 1,0 ist nach der sogenannten Hoch-PEEP-Tabelle aus dieser Studie eigentlich ein PEEP von 24 notwendig. Also auch hier mal ein Problem. Erhebliche Implementierungsprobleme. Da kann man sich fragen, warum ist das so? Und da gibt es viele Erklärungen, warum das so ist. Wir haben es vergessen, wir haben gerade keine Zeit. Ja, wir wussten es, aber es ging gerade nicht. Oder einige wissen es vielleicht auch nicht, wie auch immer. Und auf dieser Basis ist die Frage, kann man denn jetzt eine technische Entwicklung vollziehen? Können Beatmungsgeräte so intelligent gemacht werden, dass sie möglicherweise selbstständig bestimmte Beatmungseinstellungen vornehmen oder in bestimmten Grenzen halten? Das kann man sich für viele Parameter der Beatmung vorstellen. Sogenannte Closed-Loop-Beatmung, geschlossene Regelkreise, das ist auch wiederum in der Medizin überhaupt nichts Neues. Solche geschlossenen Regelkreise existieren an vielen Stellen. Und ein Kernelement solcher geschlossenen Regelkreise sind Sensoren, die biologische Signale vom Patienten aufnehmen, beispielsweise die pulsoximetrische Sättigung. Und die wird dann wird der Soll mit dem Ist-Wert verglichen. Über ein Kontrollelement wird dann das Beatmungsgerät so geändert und beispielsweise die inspiratorische Sauerstoffkonzentration erhöht oder erniedrigt, dass die Sättigung des Patienten wieder in einem Zielbereich liegt. Das kann man auch für das Tidalvolumen grundsätzlich machen. Ist also vergleichbar vielleicht mit so etwas wie einem Tempomat in Ihrem Auto, ne? Das je nach Gelände mal mehr, mal weniger Gas gibt, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten. Und dass das in der Medizin Anwendung findet, das passiert schon seit langem. Hier mal eine ältere Arbeit von Frau Terani, die einen sogenannten FiO2-Controller entwickelt und erprobt hat in einem Schweineversuch, wiederum Schweine 100 Sekunden lang von 21% Sauerstoff auf 0% Sauerstoffbeatmung gestellt hat, dann fällt natürlich die Sättigung und der Controller sorgt dafür, dass die FiO2 dann entsprechend hochgeht auf 25%, dann wieder runter und sich so einpendelt. Das nur, um zu zeigen, dass solche Kontroll- oder Closed-Loop-Algorithmen und solche Controller immer so einen gewissen Swing oder Oszillation, nennt sich das, haben. Und das ist ein großes Thema in der Regelungstechnik, wie schnell geregelt werden soll und welche Mechanismen es gibt, um solche Oszillationen zu vermeiden oder zu verkürzen und nicht, dass man in Systeme kommt, die sozusagen ständig weiter schwingen, um nur ein Problem zu nennen. Inwiefern kann das in einem klinischen Kontext angewendet werden? Laurent Brochard war einer derjenigen, die das mal ausprobiert haben vor ein paar Jahren, allerdings mit einem etwas abgewandelten Closed-Loop-System. Dort wurden nämlich Krankenschwestern und Krankenpfleger ans Patientenbett gesetzt und ein Kontrollelement hat jeweils die Sättigung des Patienten gemessen und alle paar Minuten vorgegeben, in welcher Weise die FiO2 geändert werden muss. Das geschah nicht automatisch, sondern musste manuell gemacht werden, deshalb war es eigentlich Open Loop. Aber die Frage war, mit solch einem Kontrollalgorithmus gelingt es, die Patienten zuverlässiger in einem Zielbereich der Sättigung zu halten. Das Ergebnis zeigt diese Abbildung, dass nämlich die Studiengruppe war der Zielbereich, das ist das Grüne, der Zielbereich war Sättigung zwischen 92 und 96, 90%, in 90% der Fälle konnte es eingehalten werden. Hat man es verglichen mit historischen Kontrollgruppen von davor, hat man gesehen, ja, Zielbereich war auch 92 bis 96 festgelegt, aber ohne diesen Algorithmus gelang das eben nur in 25 bis 30% der Zeit. Also dies, um zu zeigen, dass ein automatisierter Algorithmus, der ansagt, FiO2 rauf und runter, zu einer besseren Einhaltung von Zielvorgaben führen kann. Und solche Closed-Loop-Algorithmen finden wir in vielen Beatmungsmodi. Da gibt es sehr einfache. Nicht Beatmungsmodi, aber sehr einfache Algorithmen, beispielsweise Pressure Support Ventilation oder SIMV, beinhalten bereits Closed Loop Algorithmen. Das sind ganz einfache Wenn-Dann-Fragen. Ja? Wenn der Patient triggert, dann gib so und so viel. Ja? Oder wenn der Patient einen Atemzug macht oder auch keine macht, dann mach du. Ja? So. Und dann gibt es aber auch komplexere, regelbasierte Automatisierungsalgorithmen, wie beispielsweise die automatische Tubuskompensation. Hier ist nämlich der Grad an Druckunterstützung abhängig von dem jeweils anliegenden Volumenfluss durch den Tubus. Also es ändert sich von Atemzug zu Atemzug. Es ist kein statisches System. Und so kann man verschiedene Beatmungsmodi, die wir heute so kennen, unterteilen in verschiedene Gruppen nach dem sogenannten Targeting. Also zum Beispiel manuelles Targeting. Der Anwender definiert die Zielvorgabe. Ja, zum Beispiel Einstellung Atemfrequenz. Ganz simpel. Ja. Oder ein Servo-Targeting. Es gibt keine statischen Zielvorgaben, sondern das Beatmungsgerät folgt dynamischen Signalen. Wie gesagt, die automatische Tubuskompensation wäre so ein dynamisches, was von Atemzug zu Atemzug unterschiedlich ist. Und dann gibt es noch weiterentwickelte Closed-Loop-Algorithmen, die ein automatisches Targeting haben, wo also die Größen bestimmten mathematischen Modellen oder festgelegten, teilweise wissensbasierten Algorithmen folgen. Und da möchte ich zwei Beispiele zunächst mal vertiefen. Das eine ist die adaptive Support Ventilation und das andere ist die Smart Care Pressure Support. Es gibt noch andere Beispiele, aber die beiden möchte ich vertiefen. Einige von Ihnen werden sicherlich kennen, die adaptive Support Ventilation. Ein Algorithmus oder ein Beatmungsmodus, bei dem ein Zielminutenvolumen vorgegeben wird und das Gerät selbstständig die Kombination zwischen Atemfrequenz und Tidalvolumen wählen kann oder kombinieren kann und sich auf einer Kurve, der sozusagen ISO-Minutenvolumenkurve bewegt und denjenigen Punkt findet, der mit der geringsten Atemarbeit für den Patienten einhergeht. Und so gibt es dann einen Algorithmus, ob die Atemfrequenz erhöht, erniedrigt oder das Tidalvolumen entsprechend erhöht oder erniedrigt werden muss. Smart Care hingegen ist ein Algorithmus, der auf einem konstruierten, in Anführungsstrichen wissensbasierten Algorithmus basiert, weil man sagt, das soll ein Algorithmus sein, der den Patienten in einer Komfortzone der Beatmung hält und überprüft, ob der Patient ins Weaning gehen kann und dann automatisch Weaning-Schritte durchführt. Also die Komfortzone ist definiert anhand einer bestimmten Atemfrequenz, Tidalvolumen und expiratorischem CO2. Und wenn das so eingehalten werden kann, dann schlägt das Gerät vor, einen automatischen Spontanatmungsversuch zu machen. Es regelt dann den Pressure Support, den der Patient bekommt, solange sich der Patient in dieser Komfortzone befindet. Und so wird der Pressure Support immer weiter reduziert und irgendwann schlägt das Gerät oder der Algorithmus vor, Patienten extubieren. Und welche klinische Wirksamkeit das hat, dazu gibt es viele Arbeiten. Hier mal eine Meta-Analyse von Louise Rose von vor 3 Jahren. Und ich will jetzt nur mal zeigen, welchen Effekt diese automatisierten Weaning-Algorithmen haben in Bezug auf die Dauer des Weanings. Oben dargestellt die Dauer des Weanings in logarithmischen Stunden bei der Anwendung von Smart Care und die Anwendung von Smart Care gegenüber herkömmlichen Weaning, deutliche Reduktion der Weaning-Dauer, signifikant. Adaptive Support Ventilation, nicht signifikant, liegt aber auch daran, dass dort viel weniger Patienten untersucht wurden. Und da gibt es noch andere automatisierte Verfahren, die auch nicht signifikant waren. Wenn man alle zusammennimmt, die Gesamtgruppe, dann ist es aber wegen des zahlenmäßigen Überwiegens von Smart Care in dieser Meta-Analyse so, dass die automatisierten Algorithmen tatsächlich die Weaning-Dauer signifikant verkürzen. So, das also zum Hinweis, dass automatisierte Systeme in der Medizin tatsächlich einen Stellenwert haben können und helfen können. Und auf dieser Basis überlege ich mit meiner Arbeitsgruppe, wie kann es gelingen, dass wir solche Systeme nicht nur für Situationen des Beatmungs-Weanings, sondern für ganz unterschiedliche Beatmungssituationen und Beatmungsphasen anwendbar machen können. Für Beatmung, für Weaning, in der Frühphase, für relativ gesunde Lungen, für sehr kranke Lungen, innerhalb des Krankenhauses, vielleicht außerhalb des Krankenhauses, in der Heimbeatmung etc. Und um uns diesem zu nähern, sind wir zunächst mal ins Labor gegangen und haben geschaut, wie können wir unter Laborbedingungen eine Closed-Loop-Automatisierung, wie kann das aussehen? Und als erstes sind wir hingegangen und haben versucht, die aus dem ADS-Network-Trial gültigen Regeln in einen automatisierten Algorithmus umzuwandeln. Kernstück dabei war die Kopplung von PEEP und FiO2 nach der bekannten PEEP-FiO2-Tabelle unter Anwendung von bestimmten Zielkorridoren für die Sättigung beispielsweise. So, wir haben Schweine durch Surfactant Washout in ein schweres akutes Lungenversagen gebracht und dann den Algorithmus scharf geschaltet. Sie sehen, dass am Ende der Schädigung die Pulsoximeter-Sättigung so knapp über 80 war. Der Algorithmus wurde jetzt scharf geschaltet. Sättigung war außerhalb des Zielkorridors. Was musste also passieren? FiO2 muss hochgehen. Bei einer bestimmten FiO2 muss auch der PEEP entsprechend angepasst werden. Der PEEP hat in dem Fall rekrutiert. Sättigung wurde besser. Und so hat der Algorithmus FiO2 und PEEP so austariert, dass es dem Schwein wieder besser ging. Man kann das System auch eine Challenge machen, und zwar jetzt 10 Sekunden mal diskonnektieren, komplette Atelektase. Und der Algorithmus funktioniert, wie man sieht. Die Sättigung fällt, FiO2 geht hoch, der PEEP wird auf die vorgeschriebenen, laut Tabelle vorgeschriebenen 24 cm Wassersäule erhöht. Es wird rekrutiert dadurch und die Sättigung ist wieder in dem Zielbereich. Also in diesem wirklich sehr einfachen System ist es uns gelungen, dieses automatisch durchlaufen zu lassen. Und das war der Grundstein dafür, dass wir gesagt haben, wenn das gelingt, dann gelingt auch noch mehr. Dann können wir auch noch andere Elemente von evidenzbasierten Konzepten der Beatmung automatisieren und dieses zusammenführen. Wir wollen also nicht nur einen Modus automatisieren, sondern eine komplette Strategie der Beatmung. Das heißt also, es geht nicht mehr nur um den Tempomat für ein Tidalvolumen, das wir Low Tidal einhalten. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, was ist die mechanische Energie, die auf die Lunge einwirkt, die ja ein Teil des Schädigungsmechanismus ist, dann gibt es eine Vielzahl an Parametern, die relevant sind und die wiederum voneinander abhängen. Wir wollen also nicht nur den Tempomat fürs Tidalvolumen, sondern wir wollen auch andere Sicherheitselemente, sagen wir sowas wie eine automatische Abstandskontrolle, ja, also ein Algorithmus, der die anderen Parameter auch im Auge hat, oder einen Spurhalteassistenten, der uns warnt, wenn wir außerhalb der zulässigen Korridore uns bewegen oder an die Grenzen kommen. Und daher haben wir im nächsten Schritt mal geschaut, können wir auch ein komplexeres Beatmungsmanöver automatisieren. Dieses Manöver sah vor, ausgehend von einem bestimmten PEEP und einem bestimmten Spitzendruck, ein Rekrutiermanöver wurde durchgeführt. Im nächsten Schritt wurde die FiO2 so lange reduziert, bis die Sättigung am unteren Zielbereich ankam. In der Folge wurde der PEEP und der Spitzendruck stufenweise reduziert, bis tatsächlich Atelektase entstand. Das haben wir festgestellt, indem die Sättigung jetzt unter den Zielbereich ging. Das haben wir definiert als kritischen Closing PEEP. Aha. Anschließend ein weiteres Recruitment-Manöver und eine Neueinstellung eines neuen PEEP-Niveaus, welches über dem Closing PEEP zu liegen kam. Und dieses haben wir ebenfalls in einem Schweinemodell des surfektend depletierten Lungenschadens überprüft und zunächst einmal gefunden, dass wir über mehrere Stunden mit diesem programmierten Algorithmus, hier OLA genannt, eine deutlich bessere CO2-Kontrolle erreicht haben als nach den herkömmlichen Regeln der ADS-Netzwerkstudie aus dem Jahre 2000. Und Ähnliches galt für die Oxygenierung, hier dargestellt anhand des PaO2-FiO2-Quotienten, mit dem OLA-Algorithmus deutlich höhere PaO2-FiO2-Verhältnisse als mit dem herkömmlichen Modus. Ebenfalls viel höherer Piep. Und Piep war ja auch ein Thema bei Belani in der LungSafe-Studie, dass der Piep üblicherweise viel zu niedrig eingestellt wird. Und der springende Punkt ist, dass der Delta P mit diesem automatisierten Algorithmus deutlich niedriger lag als nach den herkömmlichen Regeln. Und das war jetzt so relevant, Sie erinnern sich, was Amado gefunden hat, dass der Delta P ja offenbar so ausschlaggebend ist für die Krankenhaussterblichkeit dieser Patienten. Und jetzt ist uns das zweite Mal ein Licht aufgegangen, weil wir gesagt haben, wir können nicht nur Einzelparameter automatisieren, wir können sogar Strategien automatisieren und dann können wir auch unterschiedliche Strategien automatisieren und diese miteinander modular in einem Algorithmus kombinieren, der je nach Erkrankungsphase, je nach Schwere, je nach Behandlungsort, Intensivstation, Heimbeatmung etc. wirksam werden kann. Und dieses Konzept hat Anhänger und auch Förderer gefunden. Wir haben uns zusammengetan mit Ingenieuren der RWTH Aachen und mit dem Beatmungsgerätehersteller Stefon sowie dem Sensorik-Experten EKU und haben dieses System, was wir SOLV genannt haben, dem BMBF vorgestellt, die das jetzt fördern. Bin ich sehr froh. Seit Februar haben wir die Förderung und sind bereits in vollen Touren, das weiterzuentwickeln. Was ist der entscheidende Innovationshub dessen? Ich will es nochmal sagen, wir kombinieren unterschiedliche Konzepte, nicht nur das Low-Tidal-Konzept, sondern insgesamt ein Konzept zur Reduktion der mechanischen Energie. Es ist modular erweiterbar, beispielsweise Detektionsmechanismen zum Feststellen von Asynchronien, zur Vermeidung von Asynchronien, zur Feststellung von Spontanatmung, zur Vermeidung, zur Zulassung von Spontanatmung. Und so kann das multidimensional in einem Algorithmus miteinander verbunden werden. Das System ist offen, das System ist auch dynamisch, es kann lernen, sich auf den Patienten anpassen und soll damit gleichzeitig so einfach in der Anwendung werden, dass man es nicht nur in der Intensivstation, sondern auch in anderen Gesundheitssektoren, Stichwort Heimbeatmung oder Beatmung auf Normalstationen, anwendbar machen kann. Und mit diesem Konzept möchten wir den Status quo, wo ja unsere ärztliche Begrenztheit und teilweise auch unser mangelndes Wissen oder unsere mangelnde Umsetzungsfähigkeit dazu führt, dass durch eine unsachgemäße Einstellung der Beatmungsparameter mechanischer Stress, Biotrauma, Ventilator-Induced Lung Injury entsteht. Das soll damit gewandelt werden. Und zwar nicht durch eine entmenschlichte Maschine, wie man vielleicht denken könnte, die da irgendwas ganz alleine macht, sondern durch Closed-Loop-Unterstützung, eine digitale Unterstützung, die uns als Ärzte oder als Pflegekräfte oder als Atmungstherapeuten unterstützt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um mechanischen Stress und Biotrauma und beatmungsinduzierten Lungenschaden zu minimieren. Das ist am Horizont. Diesen Weg werden wir auch gehen. Und Schluss ist da aber noch lange nicht, denn so richtig Closed Loop wird es ja eigentlich erst dann, wenn es gelingen könnte, dass man diesen mechanischen Stress und das Biotrauma, dass man dafür ebenfalls eine entsprechende Sensorik entwickelt. Es gibt sehr kompetente Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, wie man Signale erfassen kann, die man dann digitalisiert in diesen Algorithmus wieder einspeist. Wie wäre das, wenn man beispielsweise in der Ausatemluft oder im Blut durch hochsensitive Analytiken das Biotrauma fassbar machen könnte und auch wieder in den Algorithmus einspeist? Dann ist wirklich ein sehr weit entwickeltes Closed-Loop-System und ein hochintelligenter Algorithmus denkbar. Und mit diesem Konzept wollen wir dazu beitragen, dass unsere Beatmung effizienter wird, dass die Behandlungsteams wieder erfolgreicher arbeiten, dass wir unsere Ressourcen auch besser einsetzen können, da wo sie gebraucht werden. In Deutschland ist es so, dass bin schon gleich fertig. In Deutschland ist es so, dass 4,5 Milliarden Euro jedes Jahr ausgegeben werden für Heimbeatmungen. Wie wäre das jetzt, wenn durch Solve nur jedem 10. Patienten das erspart bleiben könnte? 10% von 4,5 Milliarden, ja, die wir reinvestieren können, meinetwegen in Pflege oder Lehre oder in die Forschung. Und dieses Plädoyer oder diese Message möchte ich Ihnen rüberbringen. Ich glaube, das ist am Horizont. Da gibt es auch Dinge, die sind doch hinterm Horizont. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen technischen Wandel gestalten müssen. Es gibt ja in der Pflege auch so robotische Assistenzsysteme und immer wieder Ängste und Befürchtungen. Eine Medizin ohne Menschlichkeit, die Roboter übernehmen alles. Wir müssen das aktiv aufnehmen, gestalten und wandeln für eine bessere Medizin am Ende. Dafür stehe ich hier und stehe auch gerne für Fragen bereit. Vielen Dank.